Ja, guten Morgen, auch von dieser Stelle. Ich würde gerne noch vor der Predigt beten. Vater, hab du Dank jetzt für diese Anbetungszeit, hab du Dank für diese Energie, die da jetzt gerade ausging, dass wir uns darauf einlassen können, auf dein Wort. Öffne du jetzt unsere Herzen, mach du uns empfänglich für das, was du jetzt sprechen möchtest. Amen. Ich würde gerne eine kurze Stimmungsabfrage vorab machen. Wie ist das bei euch so privat sonntagsabends? Seid ihr ARD und Tatort oder seid ihr Rosamunde Pilcher, Liebesschnulze auf dem Zweiten? Mal Hände hoch, wer ist Tatort? Ja? Und wer ist Liebesschnulze im Zweiten, jetzt mal ganz ehrlich? Ach, ein paar. Ja, da oben, guck mal. Super. Ja, die anderen dürfen das ja nachher noch mal so heimlich sagen. Also ich glaube, trotzdem, wir Menschen, wir lieben Liebesgeschichten. Da kann keiner was sagen. Egal ob jung oder alt und egal wer wir sind. Geschichten über die Liebe, die faszinieren uns. Und ich glaube, jeder fühlt sich angezogen von solchen Geschichten. Wir kennen von klein auf an ganz viele Liebesgeschichten. Wir kennen die Geschichte von Aschenputtel. Ein armes Stiefkind wird plötzlich zur Braut eines Prinzen. Oder im Disney-Universum beim Schöne und das Biest. Ein verwunschener Prinz ist zum Biest geworden. Und nur wenn er aufrichtige Liebe erfährt und jemand hinter sein Äußeres blickt, dann verwandelt er sich wieder zurück und kann erlöst werden aus seiner Qual. Oder Romeo und Julia, das wohl bekannteste Liebespaar der Weltliteratur. Eine Liebe, die selbst bei verfeindeten Familien am Ende dafür sorgt, dass sich diese wieder vertragen, obwohl, jetzt spoilere ich für die, die Romeo und Julia noch nicht kennen, da auch Tod mit im Spiel ist. Also, Liebe, die Grenzen und Gräben überschreitet, Liebe, die sich aufopfert, Liebe, die kämpft, die treu ist, die leidenschaftlich ist, hingegeben ist und bedingungslos ist. Das ist der Stoff, woraus große Geschichten gemacht werden. Und das ist das, wofür ihr Geld ausgebt für Romane und wofür ihr Geld ausgebt auch vielleicht an den Kinokassen. Das ist das, was uns fasziniert und uns anzieht. Danach sehen wir uns. Wahre, grenzenlose Liebe. Und heute möchte ich euch mit hineinnehmen in eine Liebesgeschichte. In die ultimative Liebesgeschichte. Die eine, die wahre Geschichte, von denen allen anderen Märchengeschichten nur eine billige Kopie sind. Und zwar die Geschichte Gottes mit uns Menschen. Das ist die zugrunde liegende Liebesgeschichte. Und alle anderen Geschichten basieren darauf und alle unsere Sehnsüchte weisen darauf hin. Und ich möchte ein Bild benutzen, was ihr vielleicht kennt. Und zwar das Bild von der Gemeinde als Braut Christi. Und im Alten Testament und im Neuen Testament gibt es verschiedene Stellen da drin, die dieses Bild beschreiben. Wir, also die Gemeinde, Jesu, werden immer wieder als die Braut bezeichnet und Jesus ist der Bräutigam. Und der Bräutigam liebt seine Braut in den meisten Fällen. Was drückt also jetzt dieses Bild aus? Ich glaube, nichts anderes mehr als eines, und zwar die Liebe, mit der Jesus eben, wie gesagt, uns als seine Braut, als seine Gemeinde liebt. Und ich glaube, vorher müssen wir noch mal einmal klären, was ist überhaupt Liebe? Was bedeutet Liebe? Und ihr kennt das vielleicht und seht das vielleicht auch so. Ich behaupte das mal, mit fast keinem anderen Begriff wie mit der Liebe wird heutzutage so lapidar umgegangen, so relativ, so oberflächlich und so missbräuchlich und irreführend wie mit der Liebe. Hollywood, das Fernsehen, Disney und irgendwelche Zeitschriften wollen uns deutlich machen, was Liebe ist. Wie gesagt, im besten Fall sind es schwache Abbilder von der Liebe Gottes. Im schlechtesten Fall wird eine oberflächliche Liebe dargestellt. Und bei all diesen Überlegungen müssen wir deshalb immer wieder fragen, was ist Liebe und wer definiert sie? Und allzu oft übernehmen wir Menschen, auch wir Christenmenschen, einen einseitig geprägten Liebesbegriff und sagen dann, ja, ja, so ist Gott, so muss er sein, denn so ist Liebe, also muss Gott so und so sein. Ich glaube, ihr ertappt euch da drin selber. Das ist aber ein irreführender Weg, denn nicht Liebe ist Gott, sondern Gott ist Liebe. Das heißt, Gott definiert Liebe. Und daher müssen wir in die Bibel schauen und gucken, wer ist Gott, wie ist Gott und wie liebt er überhaupt? Wie verleiht Gott seiner Liebe uns Menschen gegenüber Ausdruck? Und dann von Gott her sagen, das ist Liebe, das ist wahre Liebe. Und wir dürfen niemals einen oberflächlichen Liebesbegriff auf Gott überstülpen und sagen, ja, so muss er sein, das darf uns nicht passieren. Er darf nicht strafen, er darf nicht zornig sein und so weiter. Wenn wir das machen, dann machen wir uns einen Kuschelgott, der unsere Seele streichelt und wir enden in einer Wellness-Spiritualität, die Gottes heilige Liebe zu einer ganz seichten und oberflächlichen Liebe degradiert. Und das bleibt ganz weit hinter dem zurück, was die Bibel mit Liebe meint. Wie ein Bräutigam seine Braut liebt, so liebt Gott uns, so liebt Jesus uns. Und wir haben es vorhin schon gehört, Kalingo hat es gesagt, es geht heute um Epheser 5. Ich werde nicht den ganzen Text lesen, aber ich werde immer mal wieder zwischendurch einige Verse aus Epheser 5 mit einbeziehen. Es geht da aber in Epheser 5 um, Paulus geht es darum, um die eheliche Liebe zwischen Mann und Frau, aber auch um mehr. Gott hat die Ehe geschaffen, um uns ein Stück weit in das Geheimnis mit reinzunehmen, wie Gott seine Gemeinde liebt. Und die Ehe soll ein Abbild der Liebe des Bräutigams zu seiner Braut sein. Ich möchte jetzt fragen, wie ist Gottes Liebe in Christus hier beschrieben, in diesem Text, wo ich gleich einige Verse draus lesen werde. Der Fokus hier liegt auf dem ursprünglichen Bild und nicht auf dem Abbild der Ehe. Wer aber jetzt trotzdem gut aufpasst, kann noch einiges über die Ehe lernen. Fangen wir an mit Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen. Wie sollen Männer ihre Frauen lieben? So wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen. Hier die Aussage über die Liebe Gottes, wird deutlich darin, dass Jesus sich selbst hingibt für die Gemeinde, um uns zu heiligen. Liebe ist hier also eine aufopferungsvolle Selbsthingabe, das Leben für den anderen. Und der Bräutigam liebt seine Braut so sehr, dass er sich für sie hingibt. Und hingeben bedeutet, und das wissen wir vielleicht alle, heißt aufopfern. Wir wissen, dass bei Jesus diese Aufopferung nicht rhetorisch oder theoretisch gemeint war, sondern dass sie tatsächlich passiert ist. Jesus hat sein Leben gegeben für die Gemeinde. Und er sagt nicht einfach, ich liebe dich oder ich hab dich lieb. Es ist kein Lippenbekenntnis bei ihm, sondern er zeigt seine Liebe durch Taten, durch die Tat der stellvertretenden Liebeshingabe. Das lesen wir im 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 9. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Das ist die Liebe des Bräutigams. Er lässt sein Leben an unserer Stelle, damit wir verwöhnt sein dürfen mit Gott. Und das alles nicht, weil wir irgendwie zuerst etwas Liebe ihm entgegengebracht haben und er uns daraufhin lieben, weil wir irgendwie liebenswürdig wären. Nein, er liebt uns und gibt sich für uns hin zu dem Zeitpunkt, wo wir noch seine Feinde waren. Auch das lesen wir in der Bibel, in Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben sind. Als wir noch Sünder waren. Als wir noch unwürdig waren. Seine Liebe ist grenzenlos und unbändig, unwiderstehlich. Und unsere schlimmste Sünde und Untreue hält Gott nicht davon ab, uns zu lieben. Also, obwohl wir seine geliebte Braut sind und wir immer wieder fremdgegangen sind und immer weiter fremdgehen, liebt er uns. Obwohl wir untreu sind, und unsere Liebesversprechen nicht halten, liebt er uns. Und er lässt sich auf diese Ehe ein. Ohne und gerade weil vielleicht er uns kennt. Und auf diese Einheit und auf diesen Bund kennen wir einen Liedvers, wo es beschrieben wird. Kennt ihr alle das Lied? Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Ja. Diese Wahrheit ist eben die, Gott liebt seine treulose Gemeinde so sehr, dass er sich für sie hingibt und sie dadurch auch heiligt. Ich möchte gerne zwei Bilder verwenden, um diese Liebe, die Gott uns Menschen zeigt, veranschaulichen. Zwei Bilder. Das erste ist ein Bild aus dem Alten Testament und das zweite ist ein eigenes Beispiel. Das erste Beispiel wird jetzt ein bisschen krasser. Und zwar im Alten Testament wird das Volk immer von Propheten immer wieder aufs Schärfste kritisiert und zurechtgewiesen. Immer wieder brachen die Menschen den Bund mit Gott, indem sie ihn verlassen, andere Götter anbeten und ihn vergessen. Und das wird auch oft Ehebruch genannt oder Hurerei, so auch bei Hesekiel. Und in Hesekiel 16 spricht Gott durch den Propheten zu seinem geliebten Volk. Und Achtung, das ist ein krasser Text. Hesekiel 16. Deine Geburt geschah so. Als du geboren wurdest, wurde die Nabelschnur nicht durchgeschnitten und man hat dich auch nicht mit Wasser gebadet, damit du sauber würdest, noch mit Salz abgerieben, noch in Windeln gewickelt. Denn niemand blickte voll Mitleid auf dich, dass er sich über dich erbarmt hätte und dir eins davon getan hätte, sondern du wurdest aufs Feld geworfen. So verachtet war deine Seele, als du geboren wurdest. Ich aber ging an dir vorüber und sah dich in deinem Blut liegen und sagte zu dir, als du da lagst, du sollst leben. Ja, zu dir sagte ich, als du da lagst, du sollst leben. Ich habe dich erzogen und groß werden lassen wie ein Gewächs auf dem Feld. Und nun warst du erwachsen und groß und schön geworden. Deine Brüste waren gewachsen und du hattest schon lange Haare. Aber du warst noch nackt und bloß. Und ich ging an dir vorüber und sah dich an. Und sieh, es war die Zeit, um dich zu werben. Da breitete ich meinen Mantel über dich und bedeckte deine Blöße. Und ich gelobte es dir und trat mit dir in einen Bund, sagt der Herr. Und du wurdest mein. Ich badete dich mit Wasser und wusch dich von deinem Blut, salbte dich mit Öl, kleidete dich mit gestickten Kleidern und zog dir Schuhe vom feinen Leder an. Ich gab dir köstlich leinerne Kleider und seidene Schleier, schmückte dich mit Juwelen und legte dir Geschmeide an deinen Arm und eine Kette um deinen Hals. Und gab dir ein Haarband für deine Stirn, Ohrringe für deine Ohren und eine schöne Krone auf deinem Kopf. So warst du geziert mit nichts als Gold und Silber und gekleidet mit nichts als Leinen, Seide und Gesticktem. Du aßest auch nur feinstes Mehl, Honig und Öl. Du warst überaus schön und bekamst das Königreich. Und dein Ruhm wurde unter den Nationen bekannt wegen deiner Schönheit, die ganz vollkommen war durch den Schmuck, den ich an dich gehängt hatte, sagt der Herr. Das ist das, was Gott in seiner Gnade tut. Er hat uns vor dem Verderben gerettet. Wir lagen völlig hilflos da, wie ein Baby nach der Geburt völlig hilflos ist. Und Gott nimmt sich uns an. Er versorgt uns. Er lässt uns heranwachsen, breitet einen Mantel über uns und schließt einen Bund mit uns. Du sollst mein sein. Badet uns, wäscht uns, salbt uns, kleidet uns. Und so ein ähnlicher Text kommt auch in Epheser 5 vor, im Vers 26. Er hat sie, uns, die Gemeinde, gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Doch trotz all dem, was Gott da gemacht hat und uns gerettet hat, was Gott seinem Volk Gutes getan hat, lesen wir in Vers 15 bei Hesekiel den schrecklichen Satz. Aber du vertrautest auf deine Schönheit und weil du so gerühmt wurdest, triebst du Hurerei, sodass dich jedem, der vorüberging, du dich anbotest und seinen Willen tatest. Ich möchte das Kapitel hier gar nicht weiterlesen. Ihr dürft das gerne zu Hause tun. Hesekiel 16. Ich sage nur so viel. In 20 Versen finden wir 15 Mal das Wort Hurerei, Ehebrecherin und andere Worte gar nicht mitgezählt. Das ist unvorstellbar schrecklich. Die Braut, die Gott gerettet hat, versorgt hat, gebadet hat, dreht ihm den Rücken zu und geht eiskalt fremd. Die Braut spuckt dem Bräutigam ins Gesicht. Und das erregt dann zu Recht Gottes heiligen Zorn, Gottes gerechtfertigten Grimm über sein Volk. Und Gott spricht Gericht über sein Volk. Ihr findet das aufwühlend, grammatisch, krasse Sprache. Ich auch. Der Prophet nutzt solche anschaulichen Worte und Bilder, um eigentlich zwei Dinge deutlich zu machen. Die Realität der Sünde, die in uns schlummert, ist schrecklicher, ekliger. Oh, danke. Danke dir. Passt. Danke. Die Realität der Sünde, die in uns schlummert, ist schrecklicher, ekliger und abscheulicher, als wir je erahnen könnten. Und in Hesekiel, in diesem schrecklichen Text, finden wir ja auch nur ein Bild, das noch eine abscheuliche Realität beschreibt. Also wir sind eigentlich eine unwürdigere Braut, als wir uns das je vorstellen könnten. Das hat auch Positives. Ich glaube, das Zweite, was in diesem Text deutlich wird, ist Gottes Liebe, Gnade und Barmherzigkeit. Und die ist unvorstellbar größer und viel, viel unverhältnismäßig größer als alles andere. Weil wir sind viel mehr geliebt, als wir uns das je vorstellen können. Alle Märchen vergessen in eurem Kopf. Das ist die brutale Realität der Liebe Gottes. Das ist atemberaubend, dramatisch und eine radikale Liebe. Wir haben den Bund gebrochen. Wir sind fremdgegangen. Doch am Ende dieses Kapitels in Hesekiel, in Vers 60, spricht Gott: Ich will aber an meinen Bund denken, den ich zur Zeit deiner Jugend mit dir geschlossen habe, und ich will mit dir einen ewigen Bund aufrichten. Gott liebt seine treulose Braut, auch wenn sein Volk den Bund bricht. Aber Gott gedenkt an seinen Bund. Er ist treu, wenn wir untreu sind. Und er verspricht hier ganz klar: Ich will einen ewigen Bund aufrichten, einen neuen ewigen Bund. Und dieser Bund ist erschienen in Jesus Christus. Mal überspitzt gesagt, Jesus, der Bräutigam, liebt eine Hure, er liebt eine Prostituierte. Aber nicht nur das, er vergibt ihr. Er heiligt sie, er wäscht sie und er reinigt sie. Er erneuert ihren Bund. Wie? Das wissen wir alle. Durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz. Sein Blut wäscht uns rein. Ein zweites Bild. Stellt euch einen prunkvollen Hochzeitstag vor. Alles ist perfekt. Alles ist geschmückt. Alles ist dekoriert mit Rosen und weißen Tüchern und Kerzen. Und ihr wisst schon, wie das aussieht. Alles ist bereit. Der Bräutigam steht hier vor dem Traualtar und wartet auf seine Braut. Sie lässt natürlich auf sich warten. Alles blickt gespannt auf die Eingangstür, die sich langsam öffnet. Doch was dort erscheint, ist nicht die weiße Braut, die man normalerweise erwarten würde. Hineinkommt statt der weißen Braut eine total heruntergekommene Braut. Völlig besudelt, mit einem dreckigen Kleid, mit einem zerrissenen Kleid. Sie scheint direkt von einer durchzechten Nacht gekommen zu sein. Das sind wir. Unwürdig vor dem Traualtar zu stehen. Scham überkommt sie, Trauer, Enttäuschung, Schuld und Reue. Doch der Bräutigam in seiner großen Liebe kommt uns über den Mittelgang entgegen, hebt unseren Kopf hoch, er tröstet uns, er wäscht uns. Wir hätten es nicht verdient, ein weißes Kleid am Hochzeitstag anzuziehen, so wie wir uns beschmutzt haben. Denn ihr wisst, ein weißes Kleid steht für Jungfräulichkeit, Reinheit, Keuschheit. Wir aber waren untreu, unzüchtig und haben rumgehurt und unser Brautkleid damit besudelt. Doch Jesus, der Bräutigam, kommt, er wechselt uns die Kleider. Er zieht uns neue an, die alten wirft er weg. Er kleidet uns in seiner Gerechtigkeit. Und Jesus spricht zu uns: Ja, du bist schuldig und unwürdig, aber ich liebe dich. Und in dem Moment, als du noch rumgehurt hast mit anderen, da hänge ich am Kreuz von Golgatha und habe für deine Schuld gelitten und bezahlt. Und ich habe diese Strafe und das Gericht Gottes, das eigentlich du verdient hättest, am Kreuz auf mich genommen. Es ist vollbracht. Ich vergebe dir. Das ist die radikale Liebe und die radikale Gnade in Jesus Christus. Und was brauchen wir denn da noch an Liebesgeschichten und Märchen? Wie atemberaubend ist das? Was ist das für eine Liebe? Das ist unmenschlich. Die ist göttliche Liebe und die ist real geworden in Jesus Christus. Und wer an ihn glaubt, ihm vertraut und in Demut und Reue zu ihm kommt, den wird er nicht hinausstoßen, sondern mit seiner Liebe und Gnade kleiden. Den wird er krönen mit Gnade und Barmherzigkeit. Mehr Liebesbeweis geht nicht. Was soll er denn noch mehr machen, unserer Meinung nach, um seine Liebe uns zu zeigen? Jesus ist der Bräutigam, der sein Leben hingegeben hat für die geliebte Braut. Deshalb gilt, egal was du auch gerade durchmachst oder auch was wir als Gemeinde durchmachen und auch eine Gemeinde leidet, es gibt Krankheit, es gibt Tod, Menschen sind einsam, fühlen sich nicht wahrgenommen. Das ist alles schrecklich. Und ich möchte niemals Leid bagatellisieren und kleinreden. Ich möchte viel lieber was anderes machen. Ich möchte eine Sache großreden, und nämlich Gottes Liebe. Egal, was du durchmachst, egal, was wir als Gemeinde durchmachen, es gibt keinen Grund, daran zu zweifeln, dass Gott uns und dich nicht liebt. Was auch immer Schreckliches uns geschieht, das kann niemals der Grund sein, dass Gott uns nicht liebt. Das hat er ein für alle Mal bewiesen. Gottes Liebe in Christus steht felsenfest. Und deswegen können wir auch singen, wieder aus dem Lied, deine Liebe trägt mich, festigt und erhebt mich, siehst wie ein Felsen, auf dem ich sicher stehe. Ich habe jetzt viel über das gesprochen, was der Bräutigam aus Liebe für seine Braut getan hat. Das ist auch wichtig, dass wir wissen, dass dieser Liebesbeweis von Gott kommt. Aber ich möchte gerne jetzt zum Ende auch noch über uns, die Gemeinde, über die Braut sprechen. Denn das Schönste in einer Liebesgeschichte ist doch, wenn Liebe erwidert wird. Jetzt kommt die Frage, wie drückt sich denn unsere Liebe unserem Bräutigam gegenüber aus? Nämlich dadurch, dass wir unseren Bräutigam lieben. Er hat uns zuerst geliebt. Das ist die Grundlage, das ist das Fundament. Christus ist und bleibt der Initiator und Erhalter dieser Liebesbeziehung immer wieder. Und hier kommt auch das menschliche Bild einer Ehe an seine Grenzen. Denn in einer Ehe zwischen zwei Menschen gibt es zwei nicht perfekte Partner, gleichschuldig. Beide sind immer wieder auf die Vergebung des anderen angewiesen. Und bei Christus und seiner Gemeinde gibt es nur eine Fehlerquelle. Ich gebe euch einen Tipp. Christus ist es nicht. Nichtsdestotrotz hat sich unser Bräutigam nicht umsonst für uns aufgeopfert, sondern er hat uns errettet zu guten Werken. Und nun auf dieser Grundlage dieses neuen Bundes sollen wir entsprechend leben und eine gute Ehe führen. Wieder Epheser 5, die Verse 25 bis 27. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen haben, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Das heißt, ja, wir sollen die Liebe Gottes erwidern. Die unbändige Liebe Gottes in Christus zu uns als Gemeinde muss der Motor sein und bleiben für unsere Liebe gegenüber Gott. Und wenn wir das verstanden haben, wenn wir uns dessen bewusst sind, dann gilt es, dem Bräutigam zurückzulieben, wie geschrieben steht in Lukas 10, Vers 27, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und deiner ganzen Kraft. Nicht nur mit Gefühlen, aber auch, nicht nur mit deinem Intellekt, aber auch, nicht nur mit deiner Körperkraft, nicht nur mit deiner Willenskraft. Wir als Gemeinde Jesu, als Braut Christi sollen unseren Bräutigam ganzheitlich, leidenschaftlich, treu und exklusiv zurücklieben. Und ich glaube, diese Liebe der Braut, wir als Gemeinde gegenüber, Jesus drückt sich in drei Dingen aus. Erstens, wir halten uns rein für unseren Bräutigam, damit er sich für die Gemeinde herrlich bereite, die keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen haben, sondern die heilig und untadelig ist. Epheser 5, 27. Ehrliche Liebe geht nicht ohne Exklusivität. Die Ehe ist von Gott her bestimmt für einen Mann und eine Frau. Niemand Drittes darf hier hineinkommen. Überall, wo es das in Gedanken und Worten und Taten tut, da ist Ehe gefährdet. Aber in diesem Schutzraum zweier Menschen, In dieser exklusiven Intimität kann Ehe gelingen. Und so ist es auch zwischen Jesus und der Gemeinde. Ein Dritter hat da nichts zu suchen. Gott ist ein eifernder Gott. Ihr kennt alle das erste Gebot. Du sollst niemanden anderes haben als mich. Keine Öffnung für jemanden Drittes. Die Gemeinde soll sich reinhalten und bewahrt bleiben vor Bösen. Makellos und jungfräulich dastehen, wie der Bräutigam wenn der Bräutigam zum letzten Hochzeitsmahl kommt. Paulus hat das Bild mal benutzt für die reine und jungfräuliche Gemeinde im Korintherbrief. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführte. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Gedanken abgewendet werden von der Lauterkeit und Reinheit vor Christus. Denn wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gern. Paulus warnt da die Gemeinde in Korinth vor allen Gedanken, die uns abbringen von Jesus. Alles, was uns verführen will und wegziehen will von unserem Bräutigam, er warnt vor einem anderen Evangelium und einem anderen Jesus. Wir sollen treu sein, treu gegenüber unserem Bräutigam. Wir sollen nicht geistigen Ehebruch und der Hurerei verfallen. Und da müssen wir uns immer wieder selber die prüfende Frage stellen, in der Gemeinde, wie auch jeder von euch individuell: Was lenkt dich ab von Christus? Was zieht dich weg von Christus? Was trübt unsere Liebe und unsere Reinheit ihm gegenüber? Und das, liebe Gemeinde, liebe Geschwister, müssen wir radikal eliminieren. Mal positiv gefragt: Was schürt unsere Liebe zu ihm? Was hält unseren Blick auf Christus? Was hält die Liebesflamme am Brennen? Der zweite Punkt: Die Gemeinde ordnet sich unter ihren Bräutigam. Epheser 5, 22. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er hat sie als seinen Leib gerettet. Aber wie nun die Gemeinde sich in Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Wichtig ist hier: Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet. Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Er ist das Fundament, er ist der Boss. Er hat das Sagen, ihm gehorchen wir. Ihm ordnen wir uns unter und ihm folgen wir. Und nicht aufgrund einer totalitären Diktatur eines Despoten. Es geht nicht um Unterwerfung, wie zum Beispiel im Islam, sondern es geht um Unterordnung aus Liebe. Unterordnung hat in unserer heutigen Zeit leider einen negativen Touch. In der Bibel ist das nicht so. Und dass wir uns als Gemeinde Jesus, unserem Bräutigam, unterordnen, heißt vor allem, dass wir sagen: Ich vertraue darauf, dass du es gut mit mir meinst. Und das hast du ja bewiesen durch deinen Gang ans Kreuz. Ich vertraue dir voll und ganz und ich folge dir. Ja, ich gehorche dir. Ich ordne mich deinem Wort unter. Und auch sogar dann, gerade dann, wenn es mir mal nicht passt, wenn Entscheidungen getroffen werden, die ich anders sehe, wenn ich das Gefühl habe, übergangen worden zu sein, ich vertraue dir voll und ganz mit den Entscheidungen und finde meinen Frieden. Denn du gabst dich mir hin, nun gebe ich mich dir hin, weil ich weiß, du machst keine Fehler. Johannes 14, 23. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wie ist das mit Bibelversen, die uns nicht reinpassen? Mit Warnungen, mit Geboten, die uns nicht passen? Ja, die sogar direkt den Finger manchmal in die Wunde legen. Lassen wir uns dann was sagen von unserem Bräutigam? Ich sage nur eins: Lasst uns unseren Bräutigam lieben und ehren und uns ihm gemeinsam unterordnen. Auch in Situationen, wo es uns nicht passt, weil Gott macht keine Fehler. Dritter und letzter Punkt: Wir warten sehnsüchtig auf unseren Bräutigam. Die Gemeinde hält sich rein, der erste Punkt. Der zweite Punkt: Wir ordnen uns unserem Bräutigam unter. Und zuletzt ist jetzt nicht explizit in diesem Text, aber es gehört dazu. Wir warten sehnsüchtig auf das Wiederkommen unseres Bräutigams. Wir sind quasi schon verlobt mit Jesus und wir stehen schon auf dem Mittelgang, auf dem Weg zur Vollendung der Hochzeit. Aber die letztendliche Vereinigung ist noch nicht geschehen. Wir sind die Braut, aber noch nicht Ehefrau im vollen Sinne. Die letztendliche, eigentliche Hochzeit und Vereinigung steht noch aus. Und wie im Gleichnis der 10 Jungfrauen aus Matthäus 25, gehen sie ihrem Bräutigam entgegen. Und wir auch. Und das ist manchmal mühsam. Da ist Sehnsucht, da heißt es warten und Geduld haben. Komm bald, Herr Jesus. Aber wir wissen nicht, wann er kommt. So lange stehen wir hier, mitten im Leben, mitten in der Zerrissenheit, mitten in der Versuchung, mitten im Leid und in der Anfechtung. Doch mit einer Gewissheit, die uns antreibt und festhält. Wir haben einen Bräutigam, der sich für uns aufgeopfert hat. Und an seiner Liebe gibt es nichts zu rütteln und zu zweifeln. Für ihn leben wir. Ihm dienen wir. Ihn lieben wir. Und ihm ordnen wir uns unter. Und auf ihn warten wir sehnsüchtig. Und das mit Wachsamkeit und anhaltendem Gebet und vor allem mit einer riesengroßen Vorfreude. Denn eines Tages dürfen wir als Gemeinde die volle Freude der Vereinigung mit unserem Bräutigam genießen. Halten wir also fest, Liebe, die alle Grenzen und Gräben überschreitet, Liebe, die sich aufopfert, die kämpft, die treu ist, die leidenschaftlich hingegeben und bedingungslos ist. Das ist die Liebe, wonach sich jeder Mensch sehnt. Und die ist keine Fiktion, das ist kein Märchen, kein lascher Roman, sondern diese Liebe ist Realität geworden in Jesus Christus. Er ist unser Bräutigam und wir sind seine geliebte Braut. Amen.